Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon.
Jürgen Drensek, ja, an einem der seltenen sonnigen Tage habe ich wirklich genossen heute die kühle Sonne. Sogar mit dem offenen Cabrio ein wenig im Berliner Umland gewesen. Mal schauen, ob die wunderbare Erfindung des Air Scarfs von Daimler, also des kuschelig warmen Luftschals, mich letztendlich vor dem Schnupfen bewahrt hat. Kann ich nämlich gar nicht brauchen gerade. Jetzt, wo die Karawane der Winterpressekonferenzen für den Sommerurlaub 2011 losgeht. Aber ich bin einfach mal optimistisch und passe mich damit der Grundstimmung an, die uns vermutlich die kommenden Sendungen beglücken wird. Glücksgefühle dürfte man auch beim Gedanken empfinden, endlich einmal am Flughafen so behandelt zu werden wie ein Staatsgast oder der Inhaber der Senatorkarte mit Brillantrahmen. Denn für den Normalbürger wird das Fliegen ja immer mehr zur Zumutung. Und deshalb stieß es manchem Besucher des BTW-Gipfels auch mächtig auf, dass der Bundesverband der Tourismuswirtschaft eine Airline deshalb mit dem Innovationspreis auszeichnet, weil sie eigentlich nichts anderes tut als das, was ihr Job ist, nämlich den Kunden, die horrende Summen zahlen für die First Class, das Leben auch am Boden so angenehm wie möglich zu machen. Da hat der BTW vielleicht doch etwas die Klientel aus den Augen verloren, für die er eigentlich zu wirken hat. Viel eher den Innovationspreis verdient, wenn wir schon mal dabei bleiben hätten, Unternehmen am Flughafen, die das Obama-Feeling jedermann anbieten. Und deshalb wird das auch unser Top-Thema heute. VIP-Service für Fluggäste am Beispiel Frankfurt. Peter Wennel hat aufgeräumt bei Aldiana. Der Clubanbieter war bei aller touristischer Kreativität der vormaligen Geschäftsführer finanziell mächtig ins Trudeln geraten, weil die Lasten, die auf vielen Anlagen drückten, vorsichtig gesagt, suboptimal verhandelt waren. Nun ist konsolidiert und man kann anfangen, am Image zu arbeiten. Das ist auch dringend nötig, wenn man behutsam weiter wachsen möchte. Denn im Gegensatz zu Robinson hat der zweite Premium-Club es in all den Jahren trotz eines guten Produkts nicht geschafft, zur Marke zu werden, geschweige denn zur Sehnsuchtsmarke. Und deshalb setzt Peter Wennel jetzt alles auf ein neues Marketing mit einer Marketing-Expertin aus dem Hause Thomas Cook, die dort anscheinend nichts mehr zu tun hatte, seitdem die frühere Edelmarke im Gesamtprodukt versteckt wird. Es ist Stefanie Herold. Mecklenburg-Vorpommern ist Deutschlands Aufsteiger als Ferienregion. Und die Ostsee mit ihren tollen Sandstränden ist für viele Urlauber mittlerweile eine klare Alternative zu den Bettenburgen am Mittelmeer. Schöne Hotels gibt es auch schon im Osten Deutschlands und die Infrastruktur ist besser als an der westlichen Küste, nur mit der Küche. Da haderten selbst Nicht-Gourmets lange Zeit. Doch auch in den Töpfen hat sich eine Menge getan, sogar so viel, dass MacPom es wagt, ein Jahr der Kulinarik auszurufen. Ich sprach darüber mit Tobias Woitendorf, dem Chefkommunikator des Tourismusverbandes. Karl Born und die Internetstudien, zwei Universen prallen aufeinander. Das des Touristikers mit dem der Informatiker, die mit riesigen Datenmengen die touristische Welt mit Ergebnissen beglücken, die Reisefachleute aus Erfahrung schon längst wissen. Der Flugmonitor von billigflieger.de ist so eine Studie, die geradezu danach schreit, genüsslich seziert zu werden. Von einem Professor, der zwar mal bei der TUI war, aber dennoch mit Zahlen umzugehen weiß. Viele interessante Themen also wieder in Ihrem Reiseradio. Schön, dass Sie dabei sind.
Thank you.
Es ist ja ein Dauerthema bei uns im Reiseradio, die schwer erträglichen Prozeduren, die einen das Fliegen heute mehr und mehr verleiden. Kaum noch Servicepersonal beim Check-in, Schlangen an den Countern, Schlangen an der Security, muffliges Begrapschen und manchmal auch schikanöses Drangsalieren durch das schlecht gelaunte, weil Billigpersonal. Endlose Gänge in menschenunfreundlich geplanten Terminals, unschmucke Wartebereiche, Drängeln beim Einstieg, Hühnerstall-ähnliches Eingezwängtsein während des Fluges, endloses Warten am Gepäckband und so weiter. Ich höre jetzt besser mal auf, denn sonst bekomme ich angesichts der vielen Flüge in den kommenden Wochen schon mal schlechte Laune. Okay, also das Legebatterie-Feeling während des Flugs, das lässt sich ja nur mit viel Geld abstellen, wenn man sich Business oder First leistet. Aber das Groundhandling am Flughafen, da gibt es rotflorige Wege. Ich habe noch den guten Lepple im Ohr, als er mit leuchtenden Augen den Lufthansa Hon Circle Service gefühlt eine Stunde lang belobhudelte, bevor er die Lufthansa mit dem BTW Innovationspreis beglückte. Ich werde wahrscheinlich nie in den Genuss dieses Wohlfühlbepemperns kommen, weil die First Class für mich, wie für die meisten Reiseradiohörer, finanziell unerreichbar ist. Es sei denn, Klammer auf, es gibt da mal ein unwiderstehliches PEP-Angebot, Klammer zu. Aber sich fühlen wie Obama, das kann eigentlich jeder, der etwa 300 Euro netto investiert. Und was dann passiert? Darüber habe ich mich mal mit Bärbel Storch unterhalten, der Leiterin des VIP-Service am Frankfurter Flughafen.
Ready for takeoff. Unser Top-Thema heute.
Bärbel Storch, sind Sie eigentlich begeisterte Autogrammjägerin?
Nein, das war ich noch nie.
Aber Sie hätten ja die beste Gelegenheit. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dem Frankfurter Flughafen, der so hautnahen Kontakt mit den absolut wichtigsten Menschen dieser Welt hat.
Da haben Sie vollkommen recht. Aber gerade diese wichtigen Menschen sind deshalb bei mir in unserem Bereich, weil sie wissen, niemand wird sie um ein Autogramm fragen, niemand wird sie fotografieren und sie haben endlich einmal Private Atmosphere.
Das heißt, Sie würden sich auch nie erweichen lassen, wenn wir jetzt ganz gut befreundet wären. Dann sage ich, hätte so gerne ein Autogramm von dem und dem, dass Sie dann sagen, naja, den frage ich vielleicht doch mal das nächste Mal.
Nein, das würde ich bei aller Freundschaft nicht tun.
Gut, wir müssen unseren Hörern jetzt erklären, warum wir jetzt so ein bisschen rumblödeln. Nämlich die Frau Storch ist Leiterin des VIP-Service am Frankfurter Flughafen. Jetzt sagen Sie, naja, da kann ich sofort weghören, ich bin ja kein VIP, aber diesen VIP-Service kann eigentlich jeder buchen.
Ja, jeder Mensch, der nun seinen Abflug oder seine Ankunft oder seinen Transitaufenthalt sehr viel angenehmer gestalten möchte, als es im Flughafen üblicherweise bei allen Flughäfen auf der Welt sein könnte, sein muss, der kann bei uns buchen. Ja, jeder ist in der Lage, unseren Service zu buchen.
Gut, also jeder kann es buchen, das ist schon mal einfach. Wahrscheinlich muss ich nur eine Telefonnummer anrufen. Die Frage ist, kann ich es mir auch leisten?
Ich denke schon. Wissen Sie, das ist relativ zu sehen. Wir bieten, und da bin ich immer ganz, ganz fast sektiererisch schon in meiner Aussage, wir bieten keinen Luxus in diesem Sinn, sondern wir bieten Qualität, Qualität des Reisens. Und ich denke, das ist durchaus auch eine pekuniäre gewisse Ausrichtung,
gut,
die man nehmen kann.
Das ist jetzt wunderschön formuliert, aber sagen wir mal, ein bisschen was an Zahlen brauchen wir jetzt schon. Ist es jetzt so in dem Bereich 1.000 Euro, 500 Euro? Was kostet es denn?
Aber ich bitte Sie, nein, so hoch greifen wir nun nicht nach den Sternen. Aber also die erste Person, die sich von uns bei einem Abflug, Ankunft oder im Transitaufenthalt betreuen lässt, hierfür berechnen wir 298 Euro netto. Jede weitere Person, die diese Person begleitet, weitere 110 Euro pro Person. Das ist gerechnet, gerade wenn Sie daran denken, wir sind nun mit dem Kooperationspartner Aljana in eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit getreten. Und hier bieten wir nebenbei als Add-on, dass das Parken im Frankfurter Flughafen bis zu 14 Tagen sehr viel billiger ist, dass Kinder bis zu 14 Jahren unentgeltlich in dieser Betreuung, in diesem Preis mit enthalten sind. Also das sind schon Dinge, wenn Sie das mal hochrechnen mit Ihrer Reise, mit Ihrem Urlaub, das lohnt sich. Ich glaube, das lässt sich in jedem Geldbeutel gut unterbringen.
Und Ihre normalen Gäste, die rümpfen dann ein bisschen das Näschen auf einmal einen Schwarm von Kindern mit Blasente und allem drum und dran in ihrer wunderbaren VIP-Lounge auftaucht.
Ganz im Gegenteil. Gerade in den Sommermonaten haben wir sehr, sehr viele Gäste, die mit ihren Kindern und diese zahlreich zu uns kommen. Und wir sind auch bestens ausgerichtet und gerüstet auf eine Schar von Kindern. Malbücher, Teddybären, Plastikautos, auf denen die Kinder rumfahren können. Also es ist Platz genug und wir freuen uns eigentlich über jedes Kind. Und ich muss sagen, meine Mitarbeiter, weiblich wie auch männlicher Art, lieben Kinder. Also wir mögen Kinder und auch, wenn Eltern mit vielen Kindern kommen.
Das müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen erklären, was dieser VIP-Service ist. Also jeder müsste ja ein bisschen gleicher sein als die anderen. Ist es jetzt nur die Lounge oder was gehört eigentlich alles dazu?
Also generell gesehen darf man uns in der Assoziation nicht mit einem Lounge-Betrieb oder Lounge-Bereich gleichsetzen. Dass wir Lounge-Räume haben, in denen unsere Gäste sich hinsetzen können, das ist so selbstverständlich, dass ich es gar nicht erläutern muss. Unsere Leistungen, unser Produkt, für das die Gäste bezahlen, bezieht sich intensivst auf sämtliche Abläufe, die der Gast bei Abflug oder bei Ankunft sonst selber eigenständig erledigen müsste. Das heißt, wir checken den Gast ein, wir bringen sein Gepäck direkt in die Maschine, wir erledigen alle Passformalitäten, Zollformalitäten für ihn, wir reservieren für ihn, wenn möglich, einen guten Platz in der Maschine, wir informieren die Crew, dass unsere Gäste, unsere VIP-Gäste von uns gebracht werden. Wir fahren den Gast außerhalb jeglicher Terminalwege, die er nie betreten muss, über das Vorfeld direkt in unseren Luxuslimousinen zur Maschine oder holen ihn da ab. Das ist eine große Zeitersparnis, aber nicht nur das, sondern es ist wirklich sehr angenehm und einfach auch entspannend, wenn Sie im Maximum anderthalb Stunden vor Abflug, egal wohin Sie Ihr Weg führt, zu uns kommen sollen, müssen und wir dann alle Dinge erledigen, die Sie sonst vielleicht in 3 Stunden vorher, in denen Sie am Flughafen sein müssen, erledigen müssen. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne, sehr angenehme Qualität, die wir dem Fluggast bieten.
Hat ja auch einen gewissen Protzwert, wenn ich jetzt da mit der S-Klasse-Limousine vorfahre und die ganzen anderen Touristen, die den Aldiana-Urlaub machen, stehen schon an der Gangway und ich werde da so richtig mit rotem Teppich vorgefahren.
Ja, natürlich ist das schön, natürlich. Aber es ist auch praktisch. Wissen Sie, also in einem Kleinstwagen könnte ich Sie einfach nicht im Fond, sogenannt hinten, platzieren. Also benötigen wir große Autos. Und was wir an Qualität bieten in unserem Service, das bieten diese Fahrzeuge an Qualität ihrer Substanz. Das sind alles Fahrzeuge der Luxusklasse, die einfach gut sind.
Jetzt habe ich eben von Ihnen eine Zahl gehört, die mich sehr verwundert hat. Über 20.000 Gäste betreuen Sie oder VIPs, wie auch immer, betreuen Sie pro Jahr. Und Sie haben noch ein bisschen Kapazität und Sie glauben, ungefähr 700 Aldiana-Gäste werden diesen Service auch nutzen im Jahr. Ist das nicht ein bisschen sehr optimistisch gedacht?
Ich bin ein optimistischer Mensch und deshalb kann ich Ihnen auch sagen, wir betreuen nicht 20.000, sondern pro Jahr 23.000. Und unsere Kapazität, die wir durchaus noch ausreizen können, liegt im Moment ungefähr bei 25.000, ohne dass wir in irgendeiner Weise etwas verändern müssen. Aber die Zusammenarbeit mit Aldiana sehe ich nicht von heute auf morgen, sondern das wird ein wachsender Prozess sein. Und ich denke und bin mir auch sicher, dass Aldiana an diesem Service für seine Gäste selber Interesse hat, weil es einfach ein Mehrwert ist. Und ich vertraue hier durchaus auf die gute Qualität der Produkte von Aldiana und ich vertraue auch auf den guten Instinkt von Gästen, die Aldiana buchen, weil sie wissen, hier haben sie Qualität und das vereint sich mit uns. Und insofern sehe ich in die Zukunft und ich nannte vorhin, dass wir wahrscheinlich rechnen, in den nächsten 2-3 Jahren ungefähr 700 Handlings alleine durch Aldiana-Kunden zu bekommen. Ich sehe das für eine realistische Zahl an.
Gehen wir mal jetzt weg von dem reinen Ferienurlauber. Wenn ich jetzt so einen Service bei Ihnen buche, ich würde mir mal vorstellen, wahrscheinlich, wenn ich ein 29-Euro-Ticket habe nach London, dann werde ich nicht für 350 Euro den VIP-Service buchen. Aber wie ist es denn mit den First-Class-Gästen? Nehmen Sie denen, den Airlines, vielleicht sogar ein bisschen First-Class-Gäste ab, weil die sich sagen, ganz clever gedacht, also in Mittelstrecke kann ich auch Business sitzen, aber den Super-Service, den buche ich mir dazu.
Also, da muss ich Ihnen gleich mal widersprechen. Im Gegenteil, ich empfehle sogar, wenn Sie irgendeinen kurzen Flug haben, wo Sie eine Stunde nur oder zwei im Flugzeug sitzen, das können Sie ohne weiteres in einem Economy-Platz verbringen. Das halten Sie aus. Und wenn dieser Flug auch noch von Ihnen günstig erstanden worden ist, wunderbar, umso mehr sollten Sie also diesen VIP-Service in Anspruch nehmen, denn das macht Sinn, ja? Das macht Sinn. Sie ersparen sich wirklich viele Unannehmlichkeiten, die einfach ein so großer Flughafen, wie wir es sind und andere auch, eben mit sich bringt. Also insofern, billig buchen, keine Frage. Genau dann, klar, dann ist der VIP-Service von Ihnen genau das Ziel, das Sie angehen sollten und die Wahl, die Sie ergreifen sollten.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, gibt es bei Ihnen First-Class-Gäste, die Sie sozusagen rüberziehen?
Ja, wobei, wenn Sie diese First-Class-Gäste explizit jetzt verbalisieren, dann gehe ich mal davon aus, dass Sie die First-Class-Gäste der Lufthansa meinen, die eben in der Lage wären, den Horn Circle, nämlich das First-Class-Terminal der Lufthansa, welches ich als ein ganz großartiges Kundenbindungsinstrument der Lufthansa ansehe und große Bewunderung dafür habe, wie die Lufthansa das für ihre Gäste vorhält als Kundenbindungsinstrument, dann muss ich Ihnen sagen, ja, es kommen sehr, sehr viele First-Class-Lufthansa-Fluggäste zu uns, weil sie einfach aus dem großen Kreis, der eben dort bei dem First-Class-Terminal hervorragend betreut wird, ausscheren wollen. Sie wollen bei uns diese sehr individuelle, diese sehr menschenbezogene, persönlichkeitsbezogene Betreuung haben. Bei uns ist es so, dass der Fluggast von Anfang an, vom Betreten des Flughafens bis zum Abfliegen oder vom Ankommen bis zum Verlassen, von einer einzigen Betreuungsperson meines Arbeitsbereiches eben begleitet wird, betreut wird. Und diese persönliche Betreuung, die ist für viele genau der emotionale Moment, den sie brauchen. Wissen Sie, einen Menschen zu haben, einen, der sie begleitet, an den sie sich orientieren können, den sie fragen können, der für sie da ist, der für sie mitdenkt, der für sie handelt, der für sie sorgt, der sprechend für sie ist, der sie begleitet. Das ist etwas sehr Schönes. Stellen Sie sich vor, ich glaube, das wäre auch für Sie etwas, wo Sie mit Sicherheit nachvollziehen können.
Nein, würde ich gar nicht haben wollen. Natürlich hätte ich das auch gerne. Aber Sie sind so wunderbar diplomatisch. Also wahrscheinlich sagen manche First-Class-Gäste, nee, die ganzen Schmutzpuckel von den anderen Vorstandsetagen, die will ich gar nicht sehen, mache ich es bei Ihnen lieber. Sie müssten eigentlich den Innovationspreis bekommen, nicht die Lufthansa mit Ihrem First-Class-Terminal.
Ich bewundere die Lufthansa und ihre ganzen Produkte, die sie anbietet, sehr. Und wir haben auch, also mein Arbeitsbereich zu dem First Class Terminal, ein außerordentlich gutes Verhältnis. Und wir sind hier in durchaus häufiger Zusammenarbeit, dass wir gerade für die Lufthansa First Class Terminal Gäste inbound-mäßig betreuen, denn die Lufthansa ist nur in der Lage, outbound zu machen, sodass wir hier in einem engen Zusammenarbeitsverhältnis stehen. Und ich muss sagen, ich bewundere die Lufthansa sehr und ich bin sicher, die Lufthansa hat diesen Innovationspreis absolut verdient.
Absolut, natürlich, gar keine Frage. Wie ist es eigentlich, wenn so ein Staatsgast kommt oder jetzt ein Politiker? Machen Sie das dann so für lau, damit der einfach bei Ihnen fährt?
Nein, alle Gäste bezahlen bei mir. Das ist eine Policy, die wir haben und die auch unserem Wertemanagement, das wir bei Fraport wirklich sehr intensiv, sehr bewusst und auch sehr nachhaltig verfolgen, durchgeführt wird. Also es bezahlt bei uns jeder. Ob Politiker, ob König, ob Diplomat, ob einfacher reisender Geschäftsmann oder Privatmann. Jeder bezahlt. Auch wenn wir Staatsbesuche abwickeln, was immer ein sehr, sehr großer organisatorischer Aufwand ist, aber auch sehr schön. Ist auch eine Ehre, Staatsbesuche organisieren zu dürfen, dabei zu sein, es mitzuerleben. Aber auch hier bezahlen selbstverständlich die Botschaften, das Auswärtige Amt oder das Land, je nachdem, wie die Hintergründe sind, die den Staatsgast zu uns nach Deutschland oder nach Hessen bringen.
Und wenn Sie jetzt mal persönlich in Urlaub fahren, dürfen Sie dann den Service selbst in Anspruch nehmen?
Aber nein, wo denken Sie hin? Auch hier gilt die Policy und das Wertemanagement. Nein, wenn wir privat fliegen, dann gehen wir ganz normal durch das Terminal und benehmen uns wie ein üblicher Gast von unseren Gästen, die wir tagtäglich hier bei uns in unserem Terminal und in unserem Frankfurter Flughafen Fraport begrüßen dürfen.
Und spätestens dann bekommen Sie einen Pickel auf der Nase, wenn Sie die meandrierende Reihe an der Security sehen.
Nein, dann sage ich mir, mein Gott, wie gut, dass Fraport über diesen wunderbaren Service verfügt. Und jeder kann ihn buchen. Er muss es nur tun.
Haben Sie es mal ausgegeben selbst?
Nein, ich muss Ihnen sagen, ich reise eigentlich so gut wie nie mit dem Flugzeug in den Urlaub. Da wir Tiere haben, die immer mitfahren, sind mein Mann und ich total autofixiert und ich sowieso.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Frau Storch, herzlichen Dank und viele nette Gäste.
Ich danke Ihnen. Alles Gute für Sie.
Ich traf letztens zufällig auf einer Party einen Manager aus der Zigarettenindustrie. Als überzeugter Nichtraucher konnte ich zwar nur bedingt fachsimpeln über die Qualität der Glimmstänge, aber war dann doch sehr erstaunt, dass er mir freimütig bestätigte, was ich immer schon geargwöhnt hatte, in allen Fluppen ist quasi exakt dasselbe, abgesehen von einigen Duftstoffen. Der Rest ist Marketing. So lange, bis es kracht und der Süchtige seine Traummarke gefunden hat und sie gegen das ganze andere Gegrösele verteidigt. Daran musste ich ein bisschen denken, als ich jetzt diese Woche Peter Wennel traf, den Manager von Aldiana. Auch hier gibt es ja zwei Brüder, die fast Zwillinge sind, Aldiana und Robinson. Sehen gleich gut aus, unterscheiden sich nur marginal im Programm und der Kulinarik sind relativ teuer. Ja gut, also Aldiana ist etwa 15-20% günstiger, aber haben einen Außenauftritt, wie er unterschiedlicher nicht sein könnte. Legen Sie einfach mal die beiden Kataloge nebeneinander. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. 110.000 Gäste konnte Aldiana jetzt in seinen 10 Anlagen bespaßen. Das macht ungefähr 165 Millionen Umsatz. Da hört das Zwillingsdasein mit dem tatsächlich großen Bruder natürlich auf, trotz der Zufriedenheit. Genug Selbstbewusstsein gibt das Ergebnis aber, dass der Kleine die Klamotten vom Großen nicht mehr auftragen will. Jetzt kommt die eigene Stilberaterin, Stefanie Herold von Thomas Cook. Des Prinzens neue Kleider, das wird ihre Aufgabe sein und sie werden eher aus Seide sein, denn aus Baumwolle. Ich sprach jedenfalls mit einem durchaus zufriedenen Peter Wennel, dem angesichts der guten Zahlen auch die sicher sechsstellige Summe nichts ausmachte, die man dem guten Hartl zahlen musste, um aus Bad Griesbach herauszukommen.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Peter Wennel, der Chef-Vorturner von Aldiana, alles geht aufwärts, der Umsatz geht aufwärts, der Gewinn geht aufwärts, die Gästezahlen gehen aufwärts und trotzdem die erste Frage, die jeder schrugglige Journalist stellt, wie lange bleibt ihr noch selbstständig, wer kauft euch?
Wir sind auf dem besten Wege, uns eigenständig aufzustellen, was aber nicht heißt, dass wir in dem Verbund von Thomas Cook bleiben. Der Gesellschafter aus Spanien, der behält die 75%. Thomas Cook wird weiterhin 25% beteiligt sein. Und an den Stellen, wo es Sinn macht, nehmen wir gerne eine Serviceleistung von Thomas Cook weiterhin in Anspruch.
Das heißt aber, der spanische Gesellschafter möchte seine 75% auch gerne bei sich behalten.
Das auf jeden Fall. Er möchte auf jeden Fall die 75% für sich behalten. Und wir wollen auch gerne, dass Thomas Cook mit 25% bei uns beteiligt bleibt.
Thomas Cook möchte auch gerne bei euch beteiligt bleiben?
Das hat Thomas Cook auf jeden Fall bestätigt und von daher sind die Wogen wieder geklättet und die Unruhe ist vorüber und wir fahren im Moment in sehr, sehr ruhigen Fahrwassern.
Im Sommer hatte man ja noch so einige Mühlsteine, die am Hals festhingen. Da waren Clubs, aus denen man raus wollte. Man musste rausgehen. Bei einem Club in Griesbach hat man sich getrennt. Sind diese Mühlsteine jetzt etwas leichter geworden?
Ja, wir haben alle Mühlsteine, wie Sie sie nennen, aus dem Weg geräumt. Wir haben mit Landskron einen Club nicht angetreten, nicht eröffnet am 1. Mai. Wir sind aus Bad Griesbach Ende August ausgestiegen und jetzt gerade in diesen Tagen haben wir uns auch mit den Eignern sehr, sehr einvernehmlich und sehr, sehr fair für beide Seiten geeinigt. Und
was heißt das denn, sehr, sehr fair für beide Seiten?
Ja, wir haben uns geeinigt und wir haben eine freundschaftliche Trennung vollzogen und beide schauen.
Das hört sich immer sehr gefährlich an. Letztens, als jemand verabschiedet wurde, der mal Kommunikationschef war, hieß es auch in freundschaftlichen Einvernehmen.
Wir sind tatsächlich in freundschaftlichem Einvernehmen auseinandergegangen und das Hartl Resort in Bad Griesbach wird das Hotel vermutlich wieder selbst führen und wir sind per Handschlag und uns fair in die Augen schauend auseinandergegangen.
Aber so ein bisschen was Geld muss das ja noch geben, neben dem fair in den Augen schauen.
Ja gut, ich meine, die Hartl AG, die hat ja einiges investiert in diese Anlage und wir sind mitten in der Saison Ende August ausgestiegen, weil es Mängel gab. Es gab Reklamationen seitens der Gäste. Auch die Reisebüros haben signalisiert, dass sie sich schwer tun, diesen Club als Altjana zu verkaufen. Und somit hat auch der Eigentümer eingesehen, dass es besser ist, dieses Hotel auch in Zukunft wieder als Vier-Sterne-Hotel zu vermarkten. Und von daher ist da auch kein Geld geflossen. Man hat einfach den Vertrag aufgelöst mit einer gewissen Kündigungsfrist. Und damit waren beide Seiten auch zufrieden.
Gut, bohren wir mal nicht ein bisschen weiter, aber Altjana war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass die Verträge, die man mit den Hotels gemacht hat, nicht die glücklichsten waren. Das war mit die Ursache für die Probleme. Kann man jetzt sagen, jetzt sind wir frei mit unseren 10 Anlagen, sind zufrieden, wollen auch gar keine neuen erstmal haben, sondern sind glücklich und versuchen da weiter unseren Umsatz und den Gewinn zu steigern.
Ja, genau so ist es. Wir sind jetzt frei. Wir haben diese 10 Anlagen, die wir jetzt haben, haben wir 5 im Eigentum, haben 2 Pachtverträge. Diese Pachtzahlungen, die sind ordentlich und wir haben 3 Managementverträge ohne Risiko, wo wir natürlich dem Eigentümer auch unser Versprechen einlösen wollen. Eine gewisse Rendite erwartet er natürlich, aber mit diesen 10 Anlagen haben wir saubere Verträge und die auch betriebswirtschaftlich sinnvoll sind und die wir positiv in Zukunft gestalten können.
Das könnte man ja sagen, 10 Anlagen, das heißt klein und fein gegenüber dem starken Mitbewerber aus Hannover. Aber komischerweise hat Altjana immer so im Bewusstsein so ein bisschen das Problem mit dem Image.
Ja, klein, aber fein würde ich jetzt nicht sagen, denn 10 Hotels, wir haben immerhin 3000 Zimmer im Angebot, das sind 7500 Betten.
Gut, das würde wahrscheinlich Robinson müde lächeln, aber ich habe ja die Betonung auf fein gesagt und das Imageproblem.
Ja, das mag sein, aber wir sind immerhin mit diesen 10 Anlagen unter den Top 10 der Ferienhotellerie, denn es gibt kaum Hotelgesellschaften, bis eben 5, 6 Ausnahmen, die größer sind. Dazu gehören namhafte Ketten wie die Iberostar, Rio oder Solmelia, auch Robinson hat mehr Anlagen, aber wir bleiben auf jeden Fall unserem Kurs, unserer neuen Strategie treu und sagen ganz klar, die Größe spielt nicht die Rolle, sondern die Auslastung und wir wollen profitabel sein. Wir wollen eine Qualität bieten, dass der Kunde zufrieden ist und da gibt es eine gewisse Größenordnung, die es auf dem deutschen Markt gibt. Davon wollen wir profitieren. Auch diesen Anteil von zurzeit 20% wollen wir steigern. Aber zunächst werden wir auf Auslastung, auf Kundenzufriedenheit, auf Qualität schauen und natürlich auch für den Eigner auf Profitabilität.
Dann holen Sie sich ja von der Viertelmutter eine ausgewiesene Marketing-Expertin, Stefanie Herold. Heißt das denn nicht auch mit anderen Worten, man will ein bisschen am Marketing verändern, man will ein bisschen feiner werden, so wie der nicht auszusprechende Mitbewerber aus Hannover, wenn man die beiden Kataloge mal nebeneinander legt?
Wir wollen das Angebot, was wir heute schon anbieten, noch besser im Markt kommunizieren. Wir wollen das, was wir heute anbieten in den Clubs, bekannt machen, sowohl in den Reisebüros als auch bei dem Endkunden. Sicherlich haben wir hier Potenzial, und um noch besser zu werden. Und das ist sicherlich auf jeden Fall auch ein Grund, warum wir mit Stefanie Herold eine Expertin im Bereich Marketing und Vertrieb gewinnen konnten. Und darüber sind wir auch sehr glücklich.
Sie haben es ja gerade gesagt, wir haben so viel Angebot. Das Angebot ist so viel vielfältig, mit so viel Extraaktionen, dass man die schon gar nicht mehr irgendwie wahrnimmt. Ist das nicht einfach zu viel des Guten?
Nein, das würde ich nicht sagen, dass es zu viel ist. Man muss es einfach im Club mal erleben, denn dann gibt es ein Angebot für jedermann und man kann morgens entspannen, man kann mittags aktiv sein. Man findet Tradition, man findet Innovation und auch als Paar oder als Familie kann jedes Mitglied innerhalb einer Gemeinschaft seine Urlaubsmotive befriedigen. Man muss nicht den ganzen Tag das Gleiche tun. Hier kann eben jeder seinen Motiven nachgehen und seinen Ansprüchen nachgehen. Wir müssen einfach nur das, was wir anbieten, transparent in den Markt kommunizieren über die Presse, über die Reisebüros und über andere Kommunikationswege, sodass der Kunde und auch das Reisebüro wissen, was wir alles anbieten.
Dann machen Sie ja etwas ganz Exklusives, etwas, was man vielleicht gar nicht vermutet hätte bei Aliana, einen VIP-Hoch-3-Service hier in Frankfurt am Flughafen. Ist das das, was die Gäste gerne haben wollen von Aliana? Ist das so Ihre Meinung? Das ist das, wo wir jetzt mal richtig zuschlagen?
Das ist ein Zusatzangebot, was wir im Bereich Premium ansiedeln, wo wir sagen, wir sind Premium-Anbieter im Clubsegment und dieser VIP-Service am Frankfurter Flughafen bietet sich dafür an. Der Kunde zahlt einen Aufpreis, der Kunde entscheidet selbst, ob er diesen Preis und diese Zusatzleistung in Anspruch nehmen will. Wir starten das in Frankfurt, denn wir haben hier das größte Potenzial. Über 20% unserer Fluggäste reisen ab Frankfurt. Und das ist ein Pilotprojekt, wo wir sagen, das ist eine Zusatzleistung, ein Zusatzangebot, was der Kunde in Anspruch nehmen kann. Im Moment exklusiv und ausschließlich über den Veranstalter Aliana.
Also das heißt, demnächst haben wir die kleinen Kinder mit Schippchen und allem Strandzubehör und der aufblasbaren Ente in dem hochflorigen Luxus-VIP-Lounge und die werden hinterher mit dem Porsche oder dem großen Mercedes S-Klasse dann zum Flugzeug gefahren.
Das Angebot ist so und letztendlich müssen es eben die Eltern entscheiden, ob sie das den Kindern zeigen wollen. Aber es gibt mit Sicherheit einige, die es einfach von Anfang an ruhig angehen lassen wollen. Es ist ein toller Service und es ist eine Zeitgewinnung. Es ist kein Stress beim Check-in, kein Stress bei der Sicherheitskontrolle. Man muss keine Schlangen stehen und wenn man dann eben 1, 2, 3 Kinder dabei hat, dann ist das sicherlich schon ein angenehmer Einstieg in den Urlaub.
Naja, da sind die Kinder richtig perfekt vorbereitet für den Triathlon. Den gibt's ja auch im nächsten Sommer bei Aldiana. Den Kindertriathlon, den Youngster-Triathlon, wie es heute heißt. Das heißt, die werden dann von Haien gejagt im Roten Meer oder kriegen blaue Lippen im Atlantik, wenn sie den Triathlon machen.
Nein, sie werden keine blauen Lippen kriegen. Wir haben den Triathlon, den Youngster Cup zum ersten Mal, den wir im nächsten Jahr veranstalten. Das ist ein Triathlon in 3 Altersklassen, Jungen und Mädchen getrennt. Und der besteht aus Laufen, Schwimmen und Weitsprung. Und Weitsprung machen wir am Strand. Laufen werden wir um den Club herum eine Laufbahn kreieren. Und geschwommen wird im Pool innerhalb der Clubanlage.
Im wunderbaren Wettkampfpool in der Achtform und der ovalen Form. Sehr wettkampfmäßig, dann doch wahrscheinlich eher der Gourmetgipfel.
Der Gourmetgipfel, ein weiterer Highlight, was ja schon Tradition ist bei Aldiana an der Costa del Sol. Er findet Ende Juni statt mit 6 Sterneköchen. Und auch Palazzo ist im nächsten Jahr dabei. Und das ist schon ein Highlight der besonderen Art, vor allem im kulinarischen und im Showbereich.
Und hinterher machen Sie einen freiwilligen kleinen Triathlon.
Da machen wir dann auch einen Triathlon nach dem Essen, ja.
Fischbrötchen und Friteuse, diese kulinarischen Glanzleistungen bestimmten vor allem in der Nachwendezeit das Bauchgefühl vieler Besucher in den Küstenregionen von Mecklenburg-Vorpommern. So grandios der Strand, so angenehm die sich schnell entwickelnde touristische Infrastruktur, so frugal das Angebot in den Restaurants. Gegessen wurde um satt zu werden. Entsprechend groß waren auch die Portionen. Das hat sich auch bis heute noch so gehalten. Aber Schlemmen, Genießen und Ostsee, das waren viele Jahre Begriffe, die auch das beste Marketing nicht so recht zusammenbringen konnte. Aber es tut sich was in MacPom, so viel, dass man sogar wagte, ein kulinarisches Jahr auszurufen. Ich war gerade mal Probeessen zwischen Warnemünde und Ahrenshoop bei Biofischern, Kräuterhexen in Klosterlädchen, Sternerestaurants und schmucken Hotelkantinen. Und ja, es stimmt. Man braucht heute die Tabletten gegen Sodbrennen nicht mehr unbedingt einzupacken, wenn es an die Ostseeküste geht. Ein durchaus kalorienreiches Tischgespräch mit Tobias Woitendorf, dem Kommunikationschef des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommerns.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Ja, die Deutschen lieben ihre Küste. Die Deutschen lieben Mecklenburg-Vorpommern als Urlaubsland. Aber wahrscheinlich, wenn die Liebe durch den Magen gehen würde, würden manche vielleicht etwas zurückschrecken und denken, oh Gott, da oben gibt's nur Rollmops und irgendwelche Fischfilets, die in eine Fritteuse geworfen werden.
Ja, wir haben in gewisser Weise schon noch mit einigen Vorurteilen dieser Art zu tun. Das ist richtig. Ich würde sie mal zurückführen auf einerseits so eine eine unspezifische Assoziation, die man hat mit der norddeutschen Küche insgesamt. Da gibt es auch durchaus einige Studien, die sagen, Norddeutschland kann in der Ausstrahlung seiner Küche lange nicht mit süddeutschen Destinationen, auch mit Österreich, Südtirol mithalten. Das betrifft also nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, sondern das geht die anderen norddeutschen Bundesländer und Reiseregionen genauso an. Auf der anderen Seite denkt man natürlich immer noch so ein bisschen, es ist ja irgendwie auch der kulinarische Osten und hat vielleicht daher auch noch eine gewisse Vorurteilsprägung, die wir natürlich hier bemüht sind zu ändern, hin in eine Richtung, dass man sagt, man fährt auch nach Mecklenburg-Vorpommern wegen der guten Küche.
Ihr seid ja ganz keck, dieses Jahr ist das kulinarische Jahr Mecklenburg-Vorpommern, da muss man ja schon Mut haben.
Ja.
Oder ist das Übermut?
Das ist nicht Übermut. Das ist einerseits der Mut, das zu zeigen, was gut ist. Das ist da auf der anderen Seite der Appell an diejenigen, die noch nicht so entschieden sind mit ihrer Küche, wie diejenigen, die es schon auf die Spitze getrieben haben sozusagen. Auch der Appell an diese, ihnen nachzueifern und gewisse Dinge einfach fein zu schleifen und zu verbessern. Wenn wir mal gucken, wie die Küche in Mecklenburg-Vorpommern aussieht, dann können wir eigentlich sagen, dass wir in zwei Bereichen sehr gut positioniert sind. Das ist einerseits die gehobene Gastronomie. Wen wundert's? Wir haben eine sehr moderne Hotelinfrastruktur. Wir haben einen überdurchschnittlichen Anteil an 4- und 5-Sterne-Hotels in Mecklenburg-Vorpommern, die natürlich alle auch eine entsprechende Küche aufweisen. Und das führt immerhin dazu, also dieser touristische Druck, der sozusagen da entsteht, das ist ja nicht die einheimische Bevölkerung, die da vor allem für verantwortlich ist, dass diese Küche entsteht, sondern das geht im Zusammenklang mit den Touristen. Das führt immerhin dazu, dass Mecklenburg-Vorpommern die meisten Sterneküchen hat im Osten Deutschlands. Sicherlich immer noch eine bescheidene Zahl, wenn man das mit anderen Regionen vergleicht. 6 sind es an der Zahl derzeit.
Da würde natürlich in Schwarzwald, Bayersbronn nur müde lächeln, die auch 6 Sterne als kleine Orte haben.
Richtig, das ist in 20 Jahren Tourismusentwicklung ist viel passiert und Bayersbronn, so ein Kristallisationspunkt für Küchen haben wir noch nicht, aber wir haben durchaus auch schon Orte, wie beispielsweise Rostock-Warnemünde, wo es immerhin schon 2 Sterneküchen gibt und es gibt ja auch mehrere Gourmetführer, wie wir wissen, und die Positionierung in diesen einzelnen Führern, die nehmen für Mecklenburg-Vorpommern durchaus zu und man traut es vielleicht eher den Sachsen zu hin und wieder, dass sie eine starke Gourmet-Küche ausgeprägt haben. Leipzig sei da mal als Beispiel genannt. Aber durchaus kann man das eben auch in Mecklenburg-Vorpommern finden und das ist wie in der Kultur. Die Touristen befördern und die sozusagen die kulturelle Vielfalt in diesem Land und sie tun es bei der kulinarischen Vielfalt ganz genauso.
Nun waren wir heute gerade in Warnemünde gewesen, aber dort hat man das Gefühl, zumindest das subjektive Gefühl, das Fischbrötchen ist das Maß aller Dinge.
Ich finde, Ich habe gar nichts gegen das Fischbrötchen. Das Fischbrötchen, also es geht bei der kulinarischen Vielfalt nicht nur um Gourmetküche, es geht nicht nur um Klasse, es geht nicht nur um schneller, höher, weiter, sondern es geht im Wesentlichen auch um breiter und entschiedener. Das Fischbrötchen gehört zu dieser Region, das ist authentisch, das ist glaubwürdig, das erlebt eine hohe Nachfrage. Übrigens in Warnemünde durchaus auch durch die Möwen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sein Fischbrötchen auch behält. Aber das Fischbrötchen gehört durchaus auch dazu, aber es geht uns nicht nur darum, Gourmetküche auszuprägen, wie gesagt, da sind wir auch schon gar nicht so schlecht, sondern es geht eigentlich darum, vor allem im mittleren Preissegment so ein bisschen die Indifferenz aufzuheben und dort die Küchenchefs und die Gastronomen zu ein bisschen mehr Entscheidungsfreude anzuregen. Das heißt, wirklich ein klares Konzept zu fahren, eine nachvollziehbare, eine glaubwürdige Küche zu entwickeln. Das muss nicht zwingend regional sein. Das kann sehr gerne auch noch ein bisschen regionaler sein, als es heute so ist. Aber das kann auch durchaus ein Spezialitätenrestaurant sein, das auf zypriotische Küche setzt, meinetwegen.
Deshalb fahre ich unbedingt an die Ostseeküste. Ich musste heute so lachen, weil wir hatten zufällig eben auch in einem Restaurant mal kurz Halt gemacht und die alte Besitzerin, deshalb ist es wahrscheinlich eine Generationensache, die sagt, ja, mein Sohn, der hat jetzt die Küche übernommen, der macht eine ganz verrückte Küche, alles frisch. Ist das ungefähr sozusagen die Zusammenfassung all dessen, was wir hier so an Leid in den letzten Jahren erlebt haben?
Das spricht ja immerhin schon für eine gewisse Aufbruchsstimmung, für einen Generationenwechsel, der Mut macht. Wenn wir es auf den Fisch beziehen, der ist ja nun so ein großes Alleinstellungsmerkmal auch für Mecklenburg-Vorpommern. Den können wir hier aus dem Meer anbieten, den können wir aus den Seen anbieten. Wenn wir ganz ehrlich sind, schaffen wir es nicht, die Nachfrage durch den heimischen Fisch zu befriedigen. Das heißt, da gibt es Zukäufe das ist auch in guten Fischküchen gar kein Problem, das auch transparent zu machen. So agieren andere auch, aber es ist durchaus auch angebracht zu zeigen, wenn etwas frisch ist, und es ist durchaus auch angebracht, der Versuch, die Küche natürlich so möglichst frisch wie möglich zu halten. Dafür spricht ja dann auch, dass man sie saisonal ein wenig variiert, im Frühjahr andere Produkte anbietet als im Herbst meinetwegen und im Sommer. Das geht nicht immer zu 100% und man darf da sicherlich auch nicht in einen Dogmatismus verfallen, aber ich glaube, wenn man sich bemüht und dieses Bemühen nach außen trägt, dann honorieren das die Gäste auch.
Ja eben schon angesprochen, in anderen Landstrichen in Deutschland hat man das Gefühl, die Menschen, die dort leben, die sind einfach lustvoller, was das Essen angeht. Hier oben an der Küste ist vielleicht etwas zurückhaltend. Ist das vielleicht auch der Grund, warum das gute Essen noch nicht so in die Breite gegangen ist und warum Einzelne wirklich noch kämpfen müssen, die ihre biologisches Essen oder die irgendwelche ganz besonderen Dinge anbieten wollen?
Also sicherlich ist das ein Lernprozess, das glaube ich, das kann man nicht verhehlen. Man muss in dem Zusammenhang dankbar sein, dass Mecklenburg-Vorpommern inzwischen ja auch durchaus nicht nur ein Land des Wegzugs, sondern auch des Zuzugs ist. Das heißt, an vielen Stellen werden neue Einflüsse offenbar, traut man sich Dinge zu, die man vielleicht aus dem reinen mecklenburgischen Wesen nicht entwickelt hätte. Dem sagt man ja auch mehr ein bisschen nach, dass es ein wenig vielleicht träger sei, als bodenständiger sei, wir wollen es mal euphemistisch formulieren. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass es diese sozusagen Einflussnahme durch den Tourismus gibt. Das hilft wirklich auf längere Sicht hier auch eine starke norddeutsche regionale Küche auszuprägen mit einigen Ausreißern links und rechts. Wichtig ist, dass es Qualität ist und wichtig ist, dass es entschieden ist, dass man also weiß, was man wo bekommt und nicht eine indifferente, nicht einordnbare Küche erhält. Da wird keiner so richtig mehr von froh, und das will ich sagen noch an der Stelle. Es ist auch ein relativ hoher Nachfragedruck dort inzwischen entstanden. Also die schnelle Abfertigung von möglichst vielen Menschen, die wird auf Sicht gesehen nicht mehr überall möglich sein. sondern es geht tatsächlich darum, dass die Gäste, die kommen, Mecklenburg-Vorpommern nicht nur sehen wollen, nicht nur fühlen wollen, sondern dass sie das auch auf der Zunge sich ja buchstäblich zergehen lassen wollen. Das heißt, die Forderung, den Urlaub ganzheitlich und damit auch mit den kulinarischen Genüssen zu erleben, die wird immer lauter.
Wenn man so ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern auch schmecken kann, dann hat das ja durchaus auch touristische Auswirkungen. Die Saison wird verlängert. Man muss sich nicht mehr nur auf den Sommer konzentrieren. Man kann auch in den Herbst hineingehen, kann im Frühjahr schon anfangen. Wir erleben es ja gerade hier in Ahrenshoop, in der Künstlerkolonie Ahrenshoop, wo es jetzt Rundgänge gibt im Oktober, wo man also wirklich die Kunst entdeckt und dabei noch lecker essen kann.
Richtig, wenn ich vorhin sagte, dass wir im gehobenen Bereich schon eine ganz gute Prägung haben, und das als Stärke benannt habe, dann wäre eine zweite Stärke, dass die wirklich in den letzten Jahren spürbare Verdichtung an kulinarischen Veranstaltungen und das natürlich maßgeblich dann, wenn geerntet wird, wenn gefangen wird, wenn gejagt wird, Wild, Fisch, Gemüse, Getreide, wird sozusagen das jeweilige Produkt auch gefeiert. Das haben viele Orte verstanden, dass man daraus Happenings machen kann, Veranstaltungsreihen machen kann, dass man es wie hier in Ahrenshoop, wo wir auch gerade sitzen, ganz wunderbar verbinden kann mit der Authentizität des Ortes, die eben eine kulturelle, eine künstlerische, künstlerisch bedingte ist. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel Gutes entstanden von Kohlwochen, von Wildwochen, von Fischwochen, das, was man der Region auch wirklich abnimmt, hin zu solchen ja doch sehr feinfühligen Dingen wie den kulinarischen Rundgängen, der kulinarische Kunstgenuss, wie er hier in Ahrenshoop heißt, wo man von einer künstlerischen Station zur nächsten geht, von einer Galerie zur nächsten läuft und zwischendrin immer einen Gang des Menüs genießen kann. Also wirklich das, was ich vorhin sagte, so einen ganzheitlichen Genuss geboten bekommt.
Ja, und wir werden wahrscheinlich jetzt kein Fischbrötchen mehr bekommen, sondern ganz tolle andere Dinge. Und was man alles eben auf dem Geschmackswege bei Mecklenburg-Vorpommern entdecken kann, dazu gibt es natürlich ganz viele Internet-Tipps bei uns auf der Homepage vom Reiseradio. Ja, wohlbekommt's auf ein leckeres Ende in Ahrenshoop.
Vielen Dank. Ich will als letzten Punkt nochmal so eine große Klammer bauen.
Wir sind Pressesprecher da.
Und die lautet, es gibt ja durchaus starke Branchen in Mecklenburg. Es ist nicht immer nur das Armenhaus, sondern es gibt durchaus eine wirtschaftliche Diversität an vielen Orten. Und natürlich ist der Tourismus eine sehr starke Branche. Sie ist so stark oder sie ist so bedeutend wie in keiner anderen Region in Deutschland. Und die Ernährungswirtschaft in Kombination mit der Landwirtschaft, die ist ebenso stark. Und diese beiden Branchen, die scheinen sich einander näher zu kommen in der letzten Zeit. Das heißt, die Ernährungswirtschaft, die in vor allem in großen Absatzmengen produziert und vor allem ihre Absatzmärkte außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns hatte, die erfährt dadurch, dass aus dem Tourismus heraus eine stärkere Nachfrage nach heimischen Produkten entsteht, erfährt die natürlich auch eine Öffnung hin zum Tourismus. Und das, glaube ich, kann insgesamt nur gut sein, wenn diese beiden starken Player in Mecklenburg-Vorpommern zueinander rücken.
Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Auch die Schweinemastanlage hat mit dem Tourismus eine wunderbare Liaison getroffen. Wir bleiben noch einige Minuten kulinarisch, obwohl mein lieber Kollege Rolf Nöckel mit 1,96 Meter und ungefähr dem doppelten Gewicht von mir, wenn ich das so richtig anfühle, ein äußerst bescheidener Mensch auf Reisen ist, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Nur morgens, da ist er etwas pingelig und eigen.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Mein Frühstücksei. Deutsche Touristen gelten oft als pingelig, aber kulinarisch sind sie durchaus anpassungsfähig. Sie sind da erfreulich anders als Holländer, Franzosen oder Italiener, die gleich am zweiten Urlaubstag in der Fremde nach Frikandel, Croissants oder Spaghetti verlangen. Ja, germanische Globetrotter sind sogar bereit, auch einmal extrem fremdartige Kreationen zu kosten.
Krokodilsteak in Australien oder Schlangenchili in Thailand. Nur bei einer Mahlzeit, da ist der deutsche Urlauber sehr eigen, beim Frühstück. Ich auch. Kompromisslosigkeit in Sachen Morgenmahlzeit ist ja wohl auch verständlich. So kurz nach dem Aufstehen muss sich der taumelnde Mensch schließlich erst einmal vorsichtig in den neuen Tag hineintasten. Magenreizende Kraftproben wie ölige Fischsuppe mit Zwiebeln in Japan, sämiger Quark aus Wasserbüffelmilch auf Pfannkuchen in Sri Lanka oder schleimiger Erbsenbrei in China müssen einfach nicht sein. Mir reichen morgens schon Blümchenkaffee, frisches Brot zum Stippen und bitte ein gekochtes Ei, so um die 5,5 Minuten. In einem kleinen indischen Hotel stieß ich vor Jahren einst auf völliges Unverständnis, als ich morgens um 6:30 den Linsenbrei mit Innereien verschmähte und betont höflich nach einem Hühnerei fragte. Kopfschütteln. Schließlich malte ich mit einem Bleistift einen Eierbecher mit Ei auf einen Zettel. Die Bedienung lachte und verschwand. Freudestrahlend tauchte er nach rund einer 30 Minuten wieder auf und servierte mir eine Kugel Vanilleeis in einem Teeglas. Natürlich habe ich mich überschwänglich für seine große Mühe bedankt und das Eis ausgelöffelt. Aber ohne Salz.
Computer sind toll. In ihnen brummen die Datensätze, verknüpfen sich auf geheimnisvolle Art, vergleichen sich miteinander und streben unablässig in Richtung Rankings, die man auf Knopfdruck abrufen kann, für neue Erkenntnisse. Manchmal sind diese Erkenntnisse aber auch nur neu für diejenigen, die den Computer bedienen. Und bei vielen Internetreiseportalen und Suchmaschinenbetreibern wird es immer offensichtlicher, dass da Informatiker dahinter stecken, aber keine Touristiker. Die Beziehung zu den Kunden, mit denen sie zu tun haben, hat irgendwie leicht autistische Züge. Und was sie über ihre Kunden wissen, das kommt aus, so der Fachbegriff, nicht teilnehmenden Beobachtungen. Sprich, man schaut nur auf die Klicks, redet aber nicht mit dem Reisenden, dem unbekannten Wesen. Das hindert die Internetfirmen aber nicht, uns mit immer neuen Studien zu beglücken. Und ich weiß, das wird gleich ein wunderbares Thema für meinen Lieblingsprofessor Karl Born.
Al dente, Borns bissige Bemerkungen.
Ja, ich grüße dich, mein lieber Charlie.
Hallo, muss ich jetzt zu dir George sagen? Also, wenn du schon Charlie, ich denke da an den Affen aus der Fernsehserie, dann bitte lieber Charles oder Charlemagne. So viel Wohlklang müsste schon sein. Aber Entschuldigung, warum habe ich jetzt plötzlich ein Pseudonym?
Das sind doch nur Künstlernamen, lieber Karl. Worüber magst du eigentlich lieber lästern? Dass die Bahn hunderte neuer Sicherheitsleute einstellen möchte oder dass die Bahn ihren Zugbegleitern erlaubt, auch ein Pseudonym auf ihr Namensschildchen zu pappen, damit sie inkognito die Fahrscheine knipsen können.
Also es gibt zum Glück selten Nachrichten, die ich überhaupt nicht begreife. Und ehrlich gesagt, das mit dem Pseudonym auf den Namensschildern, das habe ich nicht verstanden. Denn Vertrauen schaffen, das ist ja eigentlich eine der ganz wichtigen Eigenschaften, um Kunden zu gewinnen. Und da sieht es jedenfalls anders aus, wenn man mit dem Pseudonym rumläuft. Und dann die Sicherheitsleute, die sollen wiederum Vertrauen bei den Kunden schaffen. Passt also überhaupt nicht zusammen. Oder sollen die Sicherheitsleute nur das Personal schützen?
Vielleicht.
Aber vielleicht könnten die Sicherheitsleute auch manch unmündiges Kind schützen, damit es nichts nachts von einem jetzt unbenannten Kontrolleur irgendwo in der Walachei aus dem Zug geworfen wird, nur weil es seine Monatskarte vergessen hat.
Ja, ja. Das Wort Kontrolle, das wollen wir noch ein wenig weiterspinnen. Da gab es nämlich dann so eine wunderbare Meldung in dieser Woche aus dem Kongo. Angeblich hatte ein Passagier einen großen Seesack mit in die Kabine genommen Allein schon voll schön, großer Seesack oben in die Ablage. Aus diesem Sack kroch dann ein Krokodil. Riesenpanik, Absturz. Bis auf einen Passagier kamen alle ums Leben. Das Krokodil überlebte auch, wurde dann aber von den Rettern gemeuchelt. Was sagt uns das? Außer, dass die Meldung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Ente ist, bis auf den leider wirklich passierten tragischen Absturz.
Also spontan denkt man an eine Ente, aber ganz unwahrscheinlich halte ich es nicht. Vor allen Dingen darf auf gar keinen Fall die Meldung hier in die Hände jetzt von Ryanair fallen. Dann wird sofort die Gebühr für das Handgepäck nochmal drastisch erhöht mit der ganz einfachen Begründung. Wir wollen kein Geld schneiden, wir wollen, liebe Passagiere, euch nur schützen, damit niemand von euch ein Krokodil mitnimmt. Aber vielleicht schaffen die auch ganz die Ablage ab. Ich weiß auch gar nicht, ob so ein Körperscanner das erkannt hätte, dass da jemand im Krokodil dabei hat.
Im Pullover sicher nicht.
Ja, so ein bisschen Spaß stelle ich mir schon vor, wenn da der Seesack über das Band gerollt wäre und genau in dem Moment, wo da die Sicherheitsleute stehen, da hätte plötzlich das Krokodil aus dem Seesack rausgeschaut. Ich hätte dabei sein mögen. Du kennst ja meine Einstellung zu dem Thema.
Ja, ja.
Körperscanner. Und diese Körperscanner stellt sich ja immer mehr heraus, sind ja noch unzuverlässiger als der schläfrigste Wachmann. Kurzum, die Kontrollen dauern jetzt länger als früher. Da stellen die jetzt gerade in Hamburg fest. Du erinnerst dich vielleicht noch an die tolle Einweihung durch Hende Messier.
Oh ja.
Also die merken auch, boah, braucht viel Platz, bringt nichts. Und gestern war ich in Zürich.
Ach.
Und du erinnerst dich ja noch an mein doch sehr unangenehme Begegnung mit dem Körperscanner. Und was erzähle ich dir, was sage ich dir? Der Körperscanner ist weg.
Nee.
Und dann nehme ich rein zufällig die Hauspostille des Flughafens Zürich in die Hand und was schreiben die? Aber wirklich sehr nonchalant, ohne dann näher darauf eingehen. Wir haben geübt mit dem Körperscanner, wir stellen ihn wieder in die Ecke. Wir haben zurzeit nicht die Absicht, den Körperscanner einzuführen. Basta.
Ups, also das seit ist doch gestern ein wunderbares.
Seit gestern steht Zürich wieder auf der Liste meiner Lieblingsflughäfen.
Oh mein Gott, dabei hat dieser Körperscanner doch solche orgiastischen Gefühle bei den Sicherheitsleuten und vor allen Dingen bei den Politikern ausgelöst. Aber ich denke mir, die meisten haben ja eher ein Kribbeln in der Lende, wenn sie wieder mal ein Schnäppchen gemacht haben. Billig, willig. Wobei wir beim nächsten Übergang, ach Gott, haben wir heute tolle Übergänge, wären Billigflieger. Und wenn du jetzt noch ein Pünktchen DE dranhängst, dann ahnst du schon, es geht wieder um die wunderbare Welt des Internets.
Wobei, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt, aber sei vorsichtig, wenn du so losgelöst DE sagst. DE ist auch die Abkürzung für Condor. Also ich denke jetzt mal, dass du die Billigflieger allgemein gedacht hast und nicht die Condor im Speziellen.
Um Gottes Willen, meine Lieblingsairline. Nein, nein, natürlich nicht. Also ein bisschen skurril wird es natürlich schon, weil es ums Internet geht, aber zunächst wird es mal mathematisch. Und da muss ich dir jetzt ja sicher helfen, denn schließlich, wenn ich mich recht erinnere, warst du ja mal TUI-Vorstand und das ist, wie wir ja jetzt wissen, eher ein Markenzeichen für ich kann nicht rechnen.
Also nicht nur der Form halber, sondern auch im tiefen Inneren muss ich diesen Satz mit aller Schärfe zurückweisen. Und wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, dann wird es allerdings noch schlimmer, denn die Freunde in London, da geht es ja gar nicht darum, dass die nicht rechnen können. Die können schon sehr gut rechnen. Du musst dir nur mal die Bezahlung bei den Freunden in Angelsachsen anschauen. Und da geht es nur um das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft, der berühmte Gewinn nach EBIT. Und Spaßvögel sagen ja EBIT, VA, EBIT vor allem, also wenig abziehen vom Ergebnis, damit es hoch wird und danach wird das Gehalt gezahlt. So, und es ist doch wohl logisch, dass jeder Preisnachlass, den ich den Kunden gebe, jede Stornierung, die kommt, die stört dieses schöne Ergebnis und die stört damit auch das Gehalt der Vorstände in London. Da kann man so etwas ja beim Bilanzieren schon mal vergessen.
Kann
also
man vergessen,
im Unterbewusstsein, das ist mehr so freudsche Fehlleistung, würde ich mal sagen, natürlich überhaupt kein Vorsatz und ist genau das Gegenteil von Mathematikschwäche. Und der Witz, aber die Pointe, die kommt eigentlich erst jetzt. Die müssen jetzt ja ein paar Millionchen ihre Bilanz korrigieren.
Ein paar Millionchen, ja.
Und diese Korrektur, dieser paar Millionchen, die kommt nach dem ersten EBIT. Das heißt also, wenn das Gehalt im nächsten Jahr berechnet wird, dann spielt diese Ergebniskorrektur keine Rolle, weil es als außerordentliche Ergebniskorrektur berechnet wird und deshalb bei der Gehaltsberechnung keine Rolle spielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, habe da wirklich auch Hoffnung, dass der Obervorstand in Hannover sich dieses bieten lässt. Das glaube ich einfach nicht.
Also das wäre wirklich ein kleiner Skandal. Also sozusagen sich zu verrechnen und dafür auch noch belohnt werden mit einem hohen Gehalt. Naja, aber es sind schon 120 Millionen. Das ist noch nicht mal Peanuts. 120 Millionen. Naja, das tun wir dann mit der Trinkgeldkasse wieder ausgleichen. Aber um Millionen geht es auch bei billigflieger.de. Die Jungs haben nämlich jetzt eine Studie präsentiert, basierend auf über 34 Millionen Suchanfragen pro Jahr. Bevor wir jetzt mal zu den grandiosen Ergebnissen der Studie kommen, eine kleine Rechenaufgabe. Also die Billigflieger, die waren ja schon mal so nett, die 34 Millionen herunterzurechnen auf 50.000 Besucher pro Tag, weil jeder fast zwei Anfragen stellt durchschnittlich. Das heißt, in ihr virtuelles Reisebüro spazieren pro Stunde über 2.000 Kunden 24 Stunden am Tag. Da schaut Herr Leppler aber jetzt ganz erschrocken. Und jetzt kommt's. Die Billigflieger können einen Mittelstreckenjet pro Stunde mit Passagieren füllen, die durch sie tatsächlich gebucht haben. Also sagen wir mal ungefähr 180 Geschäftsabschlüsse bei 2000 Besuchern pro Stunde. Was sagt ihr das denn als alten Reisefachmann des stationären Vertriebs?
Also zwei Dinge fallen mir da spontan ein. Also Sie könnten pro Stunde einen Mittelstreckenjet mit Passagieren füllen.
Richtig.
Da möchte ich mal die Diskussion der Kunden sehen, wenn die dann darüber reden, dass alle 180 zu einem unterschiedlichen Ziel fliegen wollen. Das ist diese typische Durchschnittsrechnung. Ich lache mich kaputt. Aber das Zweite, was ich sage, also jeder Reisebüroinhaber wird seine Expedienz sofort feuern, wenn der noch nicht mal bei jedem 10. Kunden einen Geschäftsabschluss zustande bringt.
Auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie viel Provision so ein Billigflieger.de bekommt, aber sagen wir mal bei 5 Euro pro Buchung, dann wären das dann so ungefähr 8 Millionen Umsatz pro Jahr. Da staunt Herr Leppler aber zum zweiten Mal, oder?
Naja, so wild ist es mit den Provisionen für diese Internet-Fuzzis auch nicht. Da haben die Veranstalter und Airlines in letzter Zeit aber wirklich schon dafür gesorgt, einfach nach dem Prinzip, dir soll es auch nicht besser gehen wie den Reisebüros. Und dort ist ja Jammern über die Provision Tagesgeschäft. Dabei sage ich immer zu den Reisebüros, Leute, alles, was ein Automat kann, kann nicht länger Kerngeschäft der Reisebüro sein. Ihr müsst euch mit Beratung profilieren und das heißt, ihr seid so eine Art Urlaubs-Scouter, müsst werden in Urlaubs-Scout der Menschen. Und was jetzt mal ein kleiner wissenschaftlicher Satz und was die Zuwachsraten des Internets im Verkauf von Urlaubsreisen betrifft, die flacht übrigens neuerdings ab. Also sie ist noch da, aber sie flacht stark ab. Aber das sagen die Internetvereinsmeier natürlich nicht.
Natürlich nicht. Aber jetzt kommen wir doch mal zu den bahnbrechenden Ergebnissen der Studie. Erstens, Geschäftsreisen sind bis zu 41% teurer als Urlaubsreisen. Woran liegt das, mein lieber Karl?
Tja, also das ist wirklich eine super überraschende Erkenntnis. Und vielleicht liegt es daran, dass Geschäftsreisen nicht so lange im Voraus gebucht werden wie Urlaubsreisen.
100 Punkte. Das hat das Rechenzentrum von Billigflieger auch herausgefunden. Und der Tipp der Reiseexperten, Unternehmen sollten doch bitte Geschäftsreisen mindestens 3 Wochen vorher buchen.
Also ich finde es toll, dass wir jetzt endlich bestätigt bekommen, was wir alle wussten, aber noch nicht bestätigt durch eine Studie aus dem Internet, dass Flüge immer teurer werden, je später man sie bucht. Und ich stelle mir jetzt vor, diese zusätzliche Erkenntnis für das Büro, wer langfristig vorausdenkt, kommt zu besserem Ergebnis. Also das muss ja eine bahnbrechende Erkenntnis sein.
Da kommen wir zur zweiten Erkenntnis der Experten. Fast die Hälfte der mitfliegenden Kinder sind jünger als 6 Jahre und die mit Abstand größte Altersgruppe sind Babys.
Also, dass da viele Babys an Bord sind, das hätte mir mein Bauchgefühl auch gesagt. Die Zahl bestreite ich extrem, die ist garantiert auch falsch, worauf die bezogen ist. Aber es stimmt schon, in einem Urlaubsflieger, da wird gekräht, gekreischt, da wird auch die Gänge rauf und runter geflitzt, habe ich gerade gestern auch wieder erlebt. Ich will ins Cockpit. Ist schon für Unterhaltung der Passagiere gesorgt, ist doch toll.
Also, das sind wirklich so Momente, wo ich dann irgendwie zum bekennenden Kinder hasse. Also Entschuldigung, sage ich natürlich nur so. Also zum bekennenden Elternhasser werde, denn die machen nur deshalb Flüge mit Babys und 3 Käsehochs, weil es die umsonst gratis gibt, nämlich die Flüge. Aber jetzt glaubt nicht, dass es nicht noch besser werden kann mit der Studie. Da gibt es nämlich noch ein Ergebnis. Das beliebteste Ziel in der Türkei ist Istanbul. Jetzt ahne ich auch, warum die TUI ihre Jahrespressekonferenz in 2 Wochen dort abhält. Antalya ist ja sowas von out.
Also ich liebe ja wirklich Statistiken, weil damit kann man die Leute so gut manipulieren. Aber ich fürchte, dass mancher, der diese Statistik erstellt, im Endergebnis selbst daran glaubt. Also Istanbul, beliebtestes Flugziel. Also als Touristiker würde ich mal ganz einfach vermuten, dass die meisten Türkei-Urlauber aus Deutschland unverändert ihre Flüge über Veranstalter buchen. Und die Mitbürger mit Migrationshintergrund, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, die ja bei ihren Flügen nach in die Türkei auch Verwandten besuchen und die ja zu einem geringeren Teil in Antalya, Izmir und Side wohnen, sondern in ganz anderen Teilen der Türkei, dass die natürlich relativ oft einen Flug suchen, Portal zu Rate ziehen und dass, wenn die nach Hause fliegen, dann auch über Istanbul fliegen. Und insofern erklärt sich relativ leicht, warum Istanbul das beliebteste Flugziel ist.
Ich wusste gar nicht, dass du 34 Millionen Datensätze in deinem Kopf hast. Aber du hast sicherlich keine Liste, die dir sagt, dass der Flug nach Istanbul von München über 20% billiger ist als von Düsseldorf. Dumm, nur wenn Ali in Duisburg wohnt, dann muss er halt ein bisschen fahren bis zum Flughafen, um das Schnäppchen zu kriegen. So, wir könnten jetzt sicher noch eine halbe Stunde über diese fabelhafte Studie fachsimpeln, aber ich fürchte fast, wir haben wieder mal so einen Fall von Studie, die bei dir das Touristikerblut in Wallung bringt.
Ja, erstaunlicherweise weniger das Touristikerblut als, man glaubt es nicht, das Mathematikerblut. Immerhin war ich ja mal viele Jahre auch Controlling-Chef einer Fluggesellschaft gewesen. Das ist wieder eine der vielen Studien, die kannst du nach 3 Zeilen gelesen einfach in die Tonne werfen. Erstens mal, dass Flüge von unterschiedlichen Orten in Deutschland unterschiedlich teuer sind. Das kann dir jeder Berufsanfänger beim Reiseveranstalter oder im Reisebüro sagen. Und das ärgert mich insbesondere bei diesen Internet-Fuzzis. Die schicken Statistiken raus und tun so, als ob sie in dieser Sekunde die Welt neu erfunden hätten und prahlen mit Allgemeinwissen, was wirklich jeder Lehrling im Reisebüro schon nach dem ersten Jahr weiß. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, mich nicht mehr allzu sehr über diese Affen da aufzuregen.
Zum Schluss habe ich noch was Versöhnliches für dich. Das Flugziel mit dem höchsten Anteil an Geschäftsreisenden ist nämlich, tada, Hannover. Leider nur mit dem Anteil. In realen Zahlen ist Hannover leider ziemlich unbeliebt. Da führt natürlich Berlin vor London, München und Hamburg. Und deshalb sage ich jetzt von Berlin nach Hannover ein herzliches Tschüss und einen wunderbaren Sonntag. Und da gibt's noch einen wunderbaren Satz aus der Studie, den darf ich dir nicht ersparen. Weiter entfernte Ziele haben einen höheren Preis. Wer hätte das gedacht?
Na, möchte ich das doch ergänzen, diese Intelligenz mit. Und abends ist es später als morgens. Und die Arroganz des in der Hauptstadt wohnenden Menschen habe ich gerade vor einer Sekunde schlichtweg überhört.
Und nachts ist es kälter als draußen.
Meistens.
Tschüss, Karl.
Okay, und bis dann zur nächsten Woche.
Ist eigentlich aus ihnen geworden? Menschen, die wir hier im Reiseradio vorstellten, mit außergewöhnlichen touristischen Ambitionen. Sie erinnern sich? Norman Bücher. Der Mann aus dem Schwarzwald, der 222 Kilometer durch den Amazonas-Dschungel rennen wollte, bei einem Marathonlauf, den sicher kein Veranstalter jemals in sein Aktivprogramm aufnehmen würde. Es war schrecklich, schreibt er mir. Kilometerlange, matschige Dschungelpfade, querliegende Bäume, laubbedeckte Erdlöcher, riskante Sumpfdurchquerungen. Stolpern, Klettern, Schlittern und Schwimmen waren angesagt. Das Fortbewegen hatte teilweise mit Laufen nicht mehr viel zu tun. Zitat: Vor den Flussdurchquerungen hatte ich den größten Respekt, da Kaimane und Piranhas in diesen Gewässern zu Hause sind. Die Schinderei hat nichts gebracht. Nach dem Ende der 2. Etappe bricht Norman Bücher, der mit einer Erkältung ins Rennen gegangen war, zusammen. Diagnose: Erschöpfung und Hitzschlag. Nach der langen ärztlichen Behandlung, die bis tief in die Nacht ging, brach er schließlich das Rennen ab. Sie sehen, manchmal ist der Weg nicht das Ziel und dieser Reiseabbruch wäre auch durch die beste Versicherung kaum abgedeckt. Gute Besserung nach Karlsruhe. Gute Woche Ihnen. Danke, dass Sie bei unserer kleinen, gemütlichen Reise dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wo immer Sie uns auch zuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.